Das sind Beste Freundinnen mit Max und Jakob.
Schrei ich oder schrei ich nicht? Und du sagst es mir nicht, aber ich schrei aber nicht. Leg mich doch am Arsch.
Der ultra-ehrliche Männer-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen.
Nein, nochmal. Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen.
Stört dich das, wenn ich dir so die Show stehle am Anfang?
Ja, stimmt. Darfst du nicht machen. Das verhindert, dass ich an mich selber glaube.
Mhm.
Ich brauche immer wieder die Bestätigung von außen, sonst kann ich nicht an mich glauben.
Und ich dachte, ich nehme heute allen Mut zusammen und glaube an mich selber, dass auch ich das Intro einsprechen kann.
Denn so heißt die Folge, an sich selber glauben. Und das klingt so ein bisschen, als ob man sich's gemütlich zu Hause machen müsste, den Putzlappen mal zur Seite legt. Ganz viele putzen, die uns hören.
Ach so.
Wurde uns gesagt, wir sind irgendwie so ein Podcast zum Aufräumen.
Mhm.
Ein Podcast, um sich selber zu befriedigen, machen auch viele.
Während sie den Podcast hören.
Yes. Manche haben auch Sex. Manche basteln.
Sex habe ich gehört, aber masturbieren?
Ja, wo ist denn der große Unterschied für dich?
Dass man vielleicht zusammen eine Folge hört und dann irgendwann aus Langeweile.
Weil zwei Dudes sich unterhalten, würde man so rate ich, dass man denkt, so, yo.
Nein, weil es einfach dann zwischendurch vielleicht, was ja bei unserem Podcast niemals passiert, langweilige Passagen gibt und dann einfach übereinander herfällt, wie bei einer Serie. Aber wenn man alleine im Bett liegt.
Maybe. Vielleicht.
Ich hoffe, es sind Frauen und keine Männer, die Vorstellung, dass Männer sich während, es sei denn, sie sind schwul, dann wäre es für mich in Ordnung. Aber wenn sich ein heterosexueller Mann auf unserem Podcast, während er uns hört, einen runterholt.
Ich fände es auch geil.
Wird mir ein bisschen anders.
Alle bitte. Alle. Und dann gibt es ja immer noch die erste Mal-Hörer, die das erste Mal hören. Ich habe was ganz anderes erwartet. Mach diesen Mist aus. Und dann so über Boxen hören im Auto. Und dann sind auch irgendwie Minderjährige mit dabei.
Mhm. Oder mit ihren Kindern, weil sie denken, das sind die besten Freundinnen. Das ist so ein Freundschaftsbild.
Hani und Nani 2.0.
Ja, so wie die fünf Freunde damals.
Ja, genau. An sich selber glauben heißt die Folge. Und ich würde gerne mit dir heute ein bisschen in deine und in meine Geschichte abtauchen und aufschlüsseln, wie ich glaube, wie wichtig es ist, an sich selber zu glauben. Es klingt tatsächlich so nach Räucherstäbchen und so, aber es ist für mich eine der wichtigsten Sachen, die es gibt auf der Welt. Weil, ich meine, wenn du noch nicht mal an dich selber glaubst, wer soll es dann tun? Es ist nicht so, wenn du dich selber nicht liebst, dann gibt es keinen anderen, der dich auch nicht liebt. Weil deine Mutter in den meisten Fällen würde dich immer lieben.
In den meisten Fällen.
Ja, klar. Also ich habe jahrelang einen Heroin-Junkie begleitet und der einzige Mensch, der ihn geliebt hat, war, glaube ich, seine Mutter.
Papa?
Papa gab's nicht. Papa war weg.
Gab's einen Ziehvater?
Yes. Und der hat gesagt, du taugst nicht.
Sehr gut. Gab's immer so zwischendurch auch so eine SMS? Du taugst nichts.
Nee, der hat das so richtig official gesagt am Tisch. Schau dich doch an, mit 26 Jahren. Was hast du denn aus deinem Leben gemacht? Ja, ich weiß, Papa, ich habe nicht. Du taugst nichts.
Geil.
Wie hart bitte ich das? Das war so, als ob jemand einen Dolch in die Brust rammt und dann mit jedem Wort so einen Zentimeter tiefer so, du taugst nichts.
Das wäre auf jeden Fall der Mann, den ich bräuchte für mein Vorhaben, die Anti-Coaches, dass wir so Reden schwingen auf so Bühnen. Es gibt ja mehrere dieser Coaches, die alle so begeistern und mit inhaltslosen Reden die Leute begeistern für viel, viel Geld.
Beflügeln.
Und ich würde es gerne andersrum machen. Ich würde gerne alle niedermachen und die Leute bezahlen nach
nichts.
Die Show heißt, du taugst nichts.
Aber wie geil wäre das bitte, wenn das dein inneres Mantra ist, kurz bevor du auf die Bühne gehst, dass du immer deinen Stiefvater irgendwie vor Augen hast. Der Typ war übrigens selber Alkoholiker und
natürlich
musste in Frührente gehen, weil es ihm irgendwie ein paar Organe von seinem Alkoholismus zerfetzt hatte. Der war nicht minder frustriert, der Typ. Und wenn du immer diese Kassette, dieses Tape von ihm kriegst, bevor du auf die Bühne kriegst oder bevor du irgendwie ein wichtiges Vorstellungsgespräch hast oder bevor du auf ein Date gehst und dann so die letzten Worte immer, du taugst nichts. Und wie schwierig ist es in seiner Situation, an sich selber zu glauben? Wenn du das von zu Hause mitkriegst, wenn du eine Mutter hast, die sich so einen Typen geangelt hat und wenn du so einen Typen vor deiner Nase hast, der immer wieder sagt, dass du nichts taugst.
Hat er das mal irgendwie erwidert oder sich dagegen gewehrt oder hat es einfach nur hingenommen?
Naja, was willst du sagen, wenn du irgendwie 26 bist, schon 8 Jahre auf Heroin bist?
Mit 18.
Jo. Und dann ein paar Stationen im Gefängnis schon hattest. Also was willst du denn da sagen? Nee, Papa, du hast Unrecht.
Ich blicke auf eine vielversprechende Karriere zurück.
Der hatte wenig in der Hand, außer eine Zukunft, die er vor Augen hatte. Aber die musste er seinem Vater erstmal beweisen. Ich glaube, es war die Art seines Vaters zu sagen, beweis mir mal, was du kannst. Also es ist, glaube ich, die denkbar schlechteste Art, wenn man das von zu Hause mitkriegt.
Hm. Versuch's doch mal, du schaffst doch eh nicht. Beweis mir mal, dass du nichts kannst.
Ich hatte viele Unsicherheiten und habe noch immer viele Unsicherheiten in mir. Also eine Sache war, ich war immer extrem schüchtern bei Frauen.
Hm, genau.
Eine Sache ist, ich war immer extrem schüchtern mit Frauen.
Hm, genau, ist klar. Wann war das, als du 3 Jahre alt warst?
Ich war tatsächlich und bin es noch immer, wenn mir eine Frau irgendwie wichtig ist, dann werde ich krass unsicher. Und ein Augenöffner
für... Das heißt halt, im Umkehrschluss bedeutet das, alle Kennenlernphasen, die ich mitbekommen habe, alle Ansprechsituationen...
Wie kann dir eine Frau was bedeuten, die du nicht kennst? Also natürlich bedeutet mir eine Frau, die ich anspreche, noch gar nichts, weil ich die nicht kenne. Und natürlich bin ich dann weniger unsicher. Hm. Hat dir eine Frau mal was bedeutet, die du jetzt in dem Moment ansprichst? Das ist deine Illusion, an die du glaubst.
Ja, aber es reicht ja erstmal aus.
Um ja, aber dann lässt du dich doch von dir selber verarschen.
Naja, das ist ein bisschen hart, wenn man so
formuliert. Also wirklich, wenn du einfach mal logisch runterbrechen würdest, dann lässt du dich einfach hart von dir selber verarschen, wenn du bei einer Frau aufgeregt bist, die du nicht kennst und die du dann ansprichst.
Vielleicht glaube ich auch an das Gute in dem Menschen und da ist sehr viel Gutes zu holen.
Bei was jetzt?
Bei der Frau.
Ja? Mhm. Okay, und das da ist?
Ah, sie sieht nicht nur gut aus, sondern sie hat viele andere gute Qualitäten.
Ja, das kann ja sein, aber weißt du halt nicht, ne?
Nee, aber bei dir hört sich so an, als wüsstest du, hier werde ich eh nur enttäuscht werden. Ich habe also nichts zu verlieren. Mhm. Hört sich ein bisschen verbittert an. Ist so ein bisschen traurig fast schon.
Ja, wahrscheinlich ist halt eine tiefe Trauer in mir. Ich muss mich auch ein bisschen korrigieren. Ich bin immer noch aufgeregt, wenn ich eine Frau anspreche. Mhm. Ist jetzt nicht so, dass ich so ein Routinier bin, der sagte, oh, okay. Ich lasse es mir bloß, glaube ich, in vielen Punkten nicht anmerken. Also ich habe gelernt, A, meine Unsicherheit besser in den Griff zu bekommen, mhm, und B, gar nicht so daran zu denken, und damit entsteht sie auch nicht so. Weil in dem Moment, wo du dich sehr stark auf deine Unsicherheit fokussierst, bricht sie immer weiter aus. Das ist so ein bisschen so, als ob du einen Drahtseilakt über eine Schlucht überstehen musst. In der Mitte sagt dir jemand, hey, du bist auf diesem Drahtseil und du bist doch nicht angeseilt. Das haben wir dir bisher nicht gesagt, weil es hat so gut geklappt und jetzt dachte ich, könnten wir dir auch alles sagen. Und dann fängst du an, dich auf deine Unsicherheiten zu fokussieren. Fucking, ey, wenn ich jetzt runterfalle, dann geht's 1000 Meter runter und ich klatsche auf die Felsen. Und das wird immer größer und du wirst von dem Seil fallen. Aber wenn du dich nicht drauf fokussierst und wenn du sagst, da hinten muss ich hin, hm, da wartet der Honigtopf, dann ist es anders. Aber ich war sehr, sehr unsicher.
Wie hat sich das denn geäußert? Gab es mal eine Phase, wo du Frauen nicht angesprochen hast? Ich meine, klar, als vielleicht 12-jähriger Junge bist du nicht auf Mädchen zugegangen, die auf der Straße rumgelaufen sind, dann hast du es wahrscheinlich irgendwie in deinen Schulalltag integriert und mal mit Bleistiftminen geschmissen oder
so. Es gab lange Phasen und es gibt es heute noch. Also es gab so ein paar augenöffnende Momente für mich, als ich meine erste Freundin kennengelernt habe in der Schule. Ne? Ich finde, Schule ist ein Terrain, das ist ätzend. Weil wenn du da einen Korb kriegst, mhm, ist es was, was dir jeden Tag wieder vor Augen geführt, mhm, wird. So. Ich bin übrigens das Mädchen in deinem Kurs. Klar, du siehst mich nur 2-mal die Woche, weil du da Englisch-Leistungskurs hast oder was auch immer. Aber ich bin die, die dir einen Korb gegeben hat. Das ist richtig bitter. Deshalb.
Mir fällt gerade ein, ich war derjenige, der bestimmt 3-4 Mädels in der Zeit Körbe gegeben hat. Die wollten was von mir, aber ich war einfach zu naiv und zu dumm.
Wie? Die wollten was von dir und was hast du dann gesagt?
Die wollten sich immer mit mir verabreden und ich habe ihnen gesagt, nein, ich habe keine Zeit, ich muss zum Sport. Ich segle und ich habe
Training. Du hast gekifft.
Nein, in der Zeit noch nicht. Wirklich, das war noch ganz so, da war ich so 14, 15, 16. Das war so diese erste junge Blütezeit und ich war so unsicher und hatte so eine Angst vor Mädchen, dass ich immer Ausreden gesucht habe. Nein, auch am Wochenende geht nicht, weil da muss ich segeln, da habe ich Regatta. Und ansonsten muss ich 4-mal die Woche trainieren, ich habe keine Zeit. Und die haben das so 4-5 Mal probiert und dann haben sie aufgegeben und ich dachte, hä, warum machen die das denn nicht mehr? Ich hätte doch Bock gehabt, sie hätten noch mehr probieren müssen. Und auf einmal waren sie mit irgendeinem hässlichen Fatzen aus meiner Klasse zusammen, was mich sehr geärgert hat. Die eine hatte auch Riesenbrüste, ich weiß es noch ganz genau.
Wow.
Das ärgert mich heute noch manchmal.
Und das war alles, weil du nicht selber an dich geglaubt hast?
Mhm. Die war rothaarig, hatte große Brüste, war größer als ich und sah unglaublich gut aus.
In deiner Vorstellung?
Mhm. Ich glaube, das war damals wirklich so.
Schade. Was für ein schönes Gefühl es sein muss für den Papa, wenn man mit einer ansprechenden Frau nach Hause kommt und Papa sieht das so, weil er bumst ja zur Hälfte mit, weil er seine Gene an
dich hat. Nein.
Papa ist auch hier.
Alles gut, mein Sohn.
Papa, bring mal ein paar Schnittchen. Warum kann ich die Schnitte nicht vom Brett nehmen? Die Leberwurst ist noch nicht ausgedrückt. Die hat einfach so auf die Stulle. Kennst du so Malerbrettchen, die so ein Loch drin haben?
Ja. Nein. Das erinnert mich an in Amsterdam. Zum selber auspressen.
Aber kannst du mal bitte rausgehen? Ja, dann muss ich leider auch das Tablett. Okay, Amsterdam, bitte.
Dabei, ich habe in Amsterdam mal so ein Kinderbuch in so einem komischen Souvenirshop in den Händen gehalten.
Ich auch.
Du auch, ne? Kennt jeder, glaube ich, mit dem Elefanten, der mit seinem Rüssel spielt. Und
kennst du mit so einem Drachen, der dann durch immer wieder neu auftretende Löcher guckt und irgendwelche komischen Geschichten dazu erzählt? Und wenn du es nur einmal komisch aufgefasst hast, dann ist der Drache einfach ein verdammter Perverse, der immer durch eine neue Punani guckt und irgendwelche Abenteuer beschreibt in dieser Punani. Und man kann den auch ganz komisch bewegen, diesen Drachen oder diesen Elefanten. Und ich habe ganz, ganz lange gebraucht, um meine erste Freundin anzusprechen. Bin bestimmt so 5-6 Wochen um die rumschlawenzelt.
Mhm.
Und dann habe ich irgendwann gefragt, ob wir mal nach der Schule was machen wollen. Und wir haben gleich bei ihr was gekocht und ging auf jeden Fall gleich los.
Wirklich?
Ja.
Wie alt warst du denn da?
Da war ich schon 17.
Ah, schon so alt.
Ja. Also, das ist dann meine erste Beziehung geworden. Ich hatte mein erstes Mal ja davor, aber ich weiß, dass...
Ach, du hattest dein erstes Mal da schon. Ja, das ist natürlich ein krasser Vorteil. Ich hatte bei meinen Freundinnen, die was von mir wollten, angeblich, wer weiß, vielleicht stimmt das ja auch alles noch nicht, das hat übrigens in der Grundschule auch schon angefangen. Und ich hatte halt keinen Sex. Also, ich hatte war immer noch Jungfrau. Nein. Du Loser. Ich war lange Jungfrau. Im Nachhinein ist mir das bewusst geworden, dass auch die Mädels, die was von mir wollten, auch Jungfrauen waren. Aber ich bin immer davon ausgegangen, die haben alle schon sonst wie viele Erfahrungen. Ich war halt total naiv und dumm. Ist auch bescheuert, wenn die Eltern einem da nicht unter die Arme greifen.
Was sollen denn die Eltern da machen?
Nein, weiß,
soll der mit in die Schule kommen?
Dein Nein, Papa aber mein, sagen, Vater hätte mich da, mein Vater hätte mich schon mal härter aufklären können. So zumindest so, hey, so eine
Sätze. Wenn ein Mädchen sich mit dir verabreden will nach der Schule, egal was es ist, sag auf jeden Fall ja.
Ja, zum Beispiel. Und geh davon aus, dass sie vielleicht auch keinen Sex hatte. Dass es nicht so ist, dass alle um dich herum schon gebimst haben.
Und geh davon aus, dass alle, die sich mit dir verabreden, auf jeden Fall bimsen wollen. Sowas?
Naja, aber zumindest, dass es eine Rolle spielt und dass man da auch keine Angst davor haben braucht. Ich weiß nicht, aber mir fällt es immer wieder auf, wenn ich mich an diese Zeit zurückerinnere, dass ich mir doch gewünscht hätte, dass meine Eltern irgendwie mit mir mehr darüber sprechen. Also ich weiß, dass ich auch nicht einfach war, weil ich das immer versucht habe zu meiden. Gerade wenn es so um sexuelle Aufklärung ging, habe ich mich verdrückt und nein und die Ohren zugehalten und weggerannt. Ich will darüber nicht reden. Aber trotzdem glaube ich, dass vieles mir hätte einfacher fallen können, wenn ich zumindest ein Gefühl dafür bekommen hätte, hey, das ist ja alles normal. Das hätte ja schon gereicht. Ich hätte ja gar nicht irgendwie Tipps gebraucht, wie man auf Frauen zugeht oder Mädchen anspricht. Aber einfach nur, dass es normal ist und dass es nicht irgendwas Artfremdes ist. Und so hat es sich für mich angefühlt. Das hat sich so angefühlt, das macht man hier nicht. Warum auch immer.
Glaubst du, es braucht immer, dass jemand das wirklich anspricht? Weil wenn ich gucke, wie ich am meisten gelernt habe in meinem Leben, war, dass es nicht offiziell angesprochen wurde, sondern dass ich irgendwas gesehen habe und gemerkt habe, das fehlt noch in meinem Leben. Ich nenne dir ein Beispiel. Wir sind mit 14 oder 15 immer in so eine Mensa-Party gegangen. Das gab es in Berlin. Und da haben immer die ganzen Studenten gefeiert. Und wir waren halt super klein noch und wollten halt immer auf diese Studentinnen- und Studentenpartys. Aber hauptsächlich auf die Studentinnenpartys.
Klar, vorwiegend.
Waren wir vielleicht 16? Wir waren vielleicht 16.
Medizinerin war es, Medizinerstudium, Sportstudium. Das war schwierig, weil auch viele Kerle waren.
Ja.
BWL.
Und die waren vor allem mal fünfmal so breit wie man selber.
Jura, das waren so die, wo man hin wollte. Wo man nicht hin wollte, war Physik, Chemie, Mathe.
Ja, genau. Psychologie, aber es war immer sehr schwierig. Ja. Die Gespräche waren immer anstrengend.
Waren denn, würdest du sagen, in deinem Psychologiestudium viele attraktive Frauen unterwegs?
Ich habe tatsächlich nur mit einer geschlafen.
Ja, sagt schon alles.
Nein, also es sagt gar nichts. Wir waren auch extrem wenig, wir waren nur 80 Frauen.
Wie viele Männer?
Wie viele Männer, die hetero waren, meinst du?
Fünf.
Vielleicht, wenn mal drei, an die ich mich erinnere.
Nice.
A, waren die meisten in einer festen Beziehung und bei so einem kleinen Jahrgang, also dahinter lässt du verbrannte Erde.
Halt, in der Schule war es auch nicht anders.
Ja, aber irgendwie ist es absehbarer und vor allem, ich meine, muss das sein? In dem eigenen Studiengang so? Also ist für mich so ein bisschen wie bei der Arbeit. Muss das sein? Also ergeben sich nicht noch andere Möglichkeiten?
Ja, hast recht. Aber im Studium?
Don't shit where you eat. Zum Glauben an sich selber. ich war auf jeden Fall der große Schisser mal auf diesen Partys, wo die Studentinnen waren und ich stand dann immer in der Ecke und meine Kumpels natürlich auch und wir waren immer so, jede Bewegung, wenn wir getanzt haben, hat sich so komisch angefühlt. Also der ganze eigene Körper, man war so am Entdecken und alles hat sich so komisch angefühlt, wenn man getanzt hat. Da dachte ich, es hat sich immer so angefühlt, als ob irgendwo in der Ecke jemand steht und den Kopf schüttelt, während er einen beobachtet. Und das war man natürlich selber, der da in der Ecke stand und sich selber beobachtet hat. Ich hatte einen Kumpel, also es war nicht ein Kumpel, es war eher ein Bekannter, der mit war. Der war super sicher schon. Also der war ein Jahr älter und der hat halt total sein Ding gemacht, ist so auf Frauen zugegangen, hat die angesprochen, hat mit denen getanzt. Und da wurde mir zum ersten Mal klar, was mir fehlt. Dieses Mutige, dieses Besondere, dieses, ja, wenn es klappt, klappt es, wenn nicht, dann klappt es nicht. Ich wüsste auch nicht, was dann passiert wäre, weil ich war so unsicher, dass der nächste Schritt so, okay, und was machen wir jetzt? Aber okay, wir trinken was an der Bar und dann, wir gehen irgendwo hin? Warum gehen wir irgendwo hin? Ja. Also mir war der ganze Verlauf des Abends überhaupt nicht klar, aber dieser erste Step und auch was mit einer Frau haben, war so in meiner Vorstellung so abstrakt und so weit weg, also dass das irgendwie passieren könnte und wie sich das anfühlt und es war so unsicher, aber als ich den gesehen habe, war mir zum ersten Mal klar, das ist all das, was du nicht kannst und das würdest du gern irgendwann mal können.
Hm.
Hattest du es nie so einen Moment, wo du dachtest so, wow?
Ich muss leider sagen, ich hatte einen Freundeskreis, wo alle so waren wie ich. Das heißt, keiner von denen hatte irgendwie die Fähigkeit, Frauen anzusprechen in diesem jungen Alter. Also du hast ja 17 gesagt, bei mir war es so 15, 14, 16. So
ja, 16 würde ich sagen, war ich da maximal.
Alle waren unfähig. Und das Erstaunliche war, dass ich der Erste war, der dann, glaube ich, mit 17,5 oder 18 eine Freundin hatte von diesen ganzen Stümpern. Das heißt, ich war eigentlich gefühlt der Oberstümper und war aber dann doch derjenige, der als erstes eine Freundin hat und meine erste Beziehung und auch die Frau, mit der ich zum ersten Mal geschlafen habe, habe ich einem anderen Typen ausgespannt, den ich nicht kannte. Die war aber eine Beziehung.
What?
Also ich habe nicht nur eine Frau gefunden, sondern ich habe auch noch
sie die Typen dabei unglücklich gemacht.
Ja, genau. Und es geschafft, sie aus ihrer, naja, sie war anscheinend nicht glücklich, die Beziehung, aber zumindest daraus zu
retten. Natürlich, so kann man sich das immer hinlegen. Ne? Sie war ja nicht glücklich. Das war eine sehr, sehr große Unsicherheit und das ist was ich erst für mich selber lernen musste und wo ich selber mehr an mich glauben musste.
Hm. Gibt es im Nachhinein Situationen, ich erinnere mich an 2, 3, wo du das bereust, dass du nicht damals schon mehr an dich geglaubt hast?
Ja, auf jeden Fall. Also die erste Situation, da war ich ganz klein noch, da war ich, denke ich, am Ende der Grundschule.
Ach so, ich dachte jetzt in Bezug auf Frauen, aber bitte.
Ja, das war in Bezug auf Frauen. Ich hatte ein Mädchen, das ich total verliebt war.
Mhm.
Und dann gab es so ein Spiel auf Klassenfahrt, dass wir so Flaschendrehen gemacht haben.
Flaschendrehen.
Und da ging es darum, dass wir um einen Kuss gedreht hatten.
Oh.
Ja, das hört sich so lapidar an, ne? Aber in dem Moment halt war ich so unsicher, dass ich es nicht machen konnte. Und dann kam halt die Lehrer und dann wurde halt so, hey, die Lehrer kommen. Dann müssten wir halt alle verschwinden. Und ich weiß noch, wie sie gesagt hat, komm schnell mit in mein Bett rein. Und dann lag sie so drin, hat die Decke hochgemacht und ich konnte so von hinten eine Löffelchenstellung andocken.
Mhm.
Also es haben sich so die ersten Brüste geformt. Das habe ich auch mit meiner kleinen Hand gefühlt. Es hört sich alles so verboten an, wenn man das erzählt, aber ich war ja selber so klein.
Ich war ja selber noch ein Kind.
Ja, und ich habe einfach gemerkt, dass ich viel zu unsicher war für alles Weitere. Und vielleicht hat mich meine Unsicherheit da auch vor was geschützt. Manche haben ja so mit 12 oder 13 schon erstes Mal total routiniert, hatten wir ja gerade erst gehört. Ja. Und ich war einfach so ein kleiner, unsicherer Steppke,
ja,
dass mir das im Leben nicht eingefallen wäre.
Also mit seinem ersten Oberlippenflaum an seinem Penis.
Ich war auch extrem spät entwickelt. Also ich hatte ganz spät Körperbehaarung. Also ich habe ja jetzt immer noch nicht so viel Körperbehaarung.
Du bist immer noch nicht entwickelt. Wir warten bei dir immer noch auf die Pubertät.
Ja, genau, also
oh, ich habe das gehasst beim Schwimmen damals, wenn man dann mit seinen ganzen Jungs, die dann in der Klasse waren, schwimmen gehen musste. Und ich war auch einer von denen, die später sich entwickelt haben, also wo Schamhaare erst später kamen. Und dann du die ganzen Kumpels sehen, die es dann neben dir auszogen und schon mit ihren Prachtlecksen und völlig überbehaart. Damals war ja viel Haar eher ein Zeichen für, hey, guck mal her, was ich schon habe. Und man selber da mit seinem kleinen, nackten Gänsehals irgendwie auspacken musste. Und ich war auch einer, der immer diese Dreiecksbadehosen angezogen hat.
Aber du warst schneller im Wasser damit. Ja. Die anderen wurden aufgehalten von ihrem Schamhaar.
Das ist auch sowas, was mich so nervt, dass meine Eltern darauf nicht geachtet haben irgendwie. Alle das war total peinlich. Ich wurde dafür auch nicht gemobbt, aber zumindest ausgelacht. Ich war einer der wenigen, ich glaube der letzte, der diese Dreiecksbadehosen hatte. Viel zu eng.
Die Baywatch-Badehosen heißt das.
Und alle anderen hatten die coolen Badeshorts. Wenn man dann am Badbeckenrand stand und ich der Einzige
meinte. Man kann nicht endlich ins Wasser, dass ich nicht mehr
erspäht werde. Es war auch immer so das Gefühl, man wusste nicht irgendwie mit seinen Händen, man konnte nichts verdecken, weil ja eigentlich sowieso nichts da war. Oh Mann.
Kannst du dich noch an Unsicherheiten in der Schule erinnern?
Ja.
Ich war eigentlich immer ein bisschen zu schlecht, um aufs Gymnasium zu gehen am Anfang, weil ich einfach nicht gut war.
Ja, ich bei mir genauso.
Und ich weiß noch, wie ich in der Schule rangenommen wurde, weil eine Lehrerin mich auf den Kicker hatte zum Vorlesen. Und dann hatte mich die nächste auf den Kicker, weil sie einfach gemerkt hatte, dass ich nicht gut war im Vorlesen. Und die haben mich alle nacheinander rangenommen. Und ich
das war einfach nur zur Übung.
Ja, natürlich wollten sie mich vor der ganzen Klasse üben lassen. Und ich bin immer total ins Stottern geraten. Auch wenn ich Vorträge vor anderen Menschen halten musste in der Schule. Das war auch damals ein Graus, einfach vor anderen Menschen zu stehen und zu reden. Das war eine Zeit lang mit so viel Unsicherheit behaftet. Und ich habe gemerkt, wenn ich mich dem Thema nicht stelle, ist das so ein großer Bereich, in den ich nicht reingehen kann, weil ich einfach weiß, hier hast du mich, Schachmatt. Mhm. Dass ich irgendwann wusste, dieses Buch muss ich aufschlagen und die Seiten lesen. Mhm. Und im Abitur habe ich mich so das erste Mal da richtig gestellt und ich habe gesagt, ich will die Abitursrede halten.
Oh, was gab's bei euch?
Ja, gab's das bei euch nicht?
Ich habe mein Abitur nicht gleich zu Anfang gemacht, bei mir hat es noch eine Runde gedauert. Ich habe dann Fachabitur gemacht und dann Abitur. Aber auch nicht auf so einer richtigen Schule, sondern auf so einem Kolleg hieß es, glaube ich. War eine richtige Schule, aber da waren auch viele.
Wie du das sagst, nicht auf einer richtigen.
Ja, das war eher so eine Schule für, also es war keine Abendschule, sondern eine ganz normale, aber trotzdem waren da viele verquere Gestalten. Da waren auch welche, die schon Mitte 50 waren, also einer, dann waren welche, die schon mit Ende 30 und drei Kindern irgendwie uns gesagt haben, sie wollen nochmal, keine Ahnung. Also es war kein klassisches Abitur, aber ich wollte unbedingt Abitur machen in so einer Schulform und habe das deswegen dort noch da gemacht. Und ich war der Jüngste, auch da war ich wieder der Jüngste. Ich war meistens in allem, was ich gemacht habe, der Jüngste. Vielleicht hat das auch dazu geführt, dass ich so schüchtern und klein geblieben bin. Meine Mutter hat auch immer gesagt, der ist überall der Kleinste. Ich war ja auch immer physisch der Kleinste, weil ich immer auch der Jüngste war in dem Zusammenhang. Auch, ich meine, da in dem Kolleg dann nicht mehr. Ich war nicht der Kleinste physisch, aber vom Alter war ich der Jüngste.
Für mich war es irgendwann so, dass ich halt wusste, das war so eine ganz leise Stimme in mir, die wusste, diesen großen blinden Fleck Frauen und diesen großen blinden Fleck vor anderen Menschen sprechen und dabei eine gewisse Sicherheit haben, den möchte ich aufdecken. Ich weiß noch, wie ich dann 2 Tage vor der Abi-Rede stand und wusste, jetzt muss ich die halten, weil du kannst ja dann auch nicht mehr zurück, wenn du es allen gesagt hast.
Nein.
Und das sind ja wirklich alle Menschen, die dir zu der Zeit was bedeuten. Deine gesamte Familie, deine Großeltern, die ganzen Mitschüler, alle Frauen, die du mal in irgendeiner Weise attraktiv fandest und wo du dir doch ausmalst, dass nach dem Abi bestimmt was gehen wird.
Du hast gesagt, gab es den Abi-Reden nach Bums?
Ich war damals mit meiner Freundin zusammen.
Oh.
Ich weiß, Fehler.
An dem Abend hätte ja so viel gehen können.
Ja, denkt man sich immer, aber dann geht da gar nichts. Ich meine, die gucken ja auch alle aufeinander. Das ist ja nicht so, dass du da irgendwie wütest.
Die Väter sind ja auch alle da. Von den.
Ja, auf jeden Fall. Ich stand dann oben. Und ich hatte dann irgendwann nur noch 12 Stunden bis zur Abitursrede und habe dann einfach geschrieben, was ich in dem Moment gedacht habe und gefühlt habe. Und habe es einfach aufgeschrieben. Es war nicht so von langer Hand geplant. Kennst du das, wenn manchmal Sachen so durch dich hindurch fließen und wenn du sie gar nicht so planst, sondern wenn sie einfach gut sind für den Moment?
Mhm.
Kennst du es wirklich?
Mhm.
Und so war es. Und ich habe das dann einfach aufgeschrieben. Also eigentlich das, was mir in dem Moment eingefallen ist. Ich glaube, Sido hat mal gesagt, wenn er für einen Song länger als einen Tag braucht, dann ist es kein Hit.
Mhm.
Also wenn es nicht so richtig aus ihm rauskommt, dann ist es kein Hit. Was ich ziemlich krass finde, weil dann muss er ziemlich viel Cash innerhalb von kurzer Zeit verdienen, wenn er nie länger als einen Tag für diese Songs gebraucht hat. Aber wenn du die Tracks hörst von ihm, dann kannst du dir das auch richtig vorstellen. Also dass es nie so richtig Tüftelei war, sondern dass es eher aus ihm herausgeflossen ist.
So wie der Arschfick-Song.
Ja, am Ende ist es ein langer Weg und Übung, 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 ne? Aber es ist dann, in dem Moment, wo es passiert, flüssig. Es ist eine Komponente aus beidem. Ne? Das erste ist an dich glauben und das baut sich auch miteinander auf. Also du glaubst ja irgendwann auch an dich, weil du Erfolgserlebnisse hast.
Ja, ja, klar.
Und ich stand dann da auf dieser Bühne und ich weiß noch, wie ich rausgegangen bin und wenn so der Applaus aufhört und alles ist still und du musst so die letzten paar Meter zum Podium gehen. Ich bin immer ins Stottern geraten früher, wenn ich unsicher wurde, dass ich angefangen habe, mich selbst zu beobachten beim Sprechen.
Ja.
Und ich konnte gar nichts dagegen tun. Es war dann so, als ob ich aus meinem Körper rausfahre und mich sehe und da steht dann jemand, der anfängt zu stottern und ich schüttel so ein bisschen den Kopf. Was hast du dir dabei gedacht? Du verdammter Stümper. Und dann gibt es so einen anderen, den mütterlichen Part in mir, der gesagt hat, es war genau richtig, dass du das jetzt gemacht hast. Und dann weißt du nicht, ob das, was da aus dir rausgeflossen ist und was du aufgeschrieben hast, überhaupt irgendwen interessiert.
Das kann ich sehr gut nachvollziehen.
Weil du denkst, ey, du hast gar nicht so lange gebraucht, um das aufzuschreiben. Das kann nicht gut sein.
Also bei mir würde sofort hochkommen, du hast doch eh nichts zu sagen. Die hört doch eh niemand zu. Wen interessiert es überhaupt, was wir hier erzählen?
Dann habe ich angefangen zu reden und gemerkt, dass es so war, als ob ich wie ein Schwamm die Gefühle von allen aufgesaugt habe. Mit der Rede war es, als ob ich immer fester diesen Schwamm drücke und alles rauskommt, was an Emotionen in diesem Schwamm drin war. So ein alter Tafelschwamm, den ganzen Saft der letzten Jahre.
Hast du das Bild auch verwendet in der Rede?
Nein.
Ah, schade. Die haben immer so gestunken.
Es haben wirklich sogar ein paar angefangen zu weinen, sogar Lehrer.
Hast du auch geweint?
Mir ist es hochgekommen, aber ich habe so richtig verbittert weggeschluckt. Wie so ein Granatsplitter, den ich in die Augen gekriegt habe.
Haben deine Eltern geweint?
Mein Vater hat, glaube ich, nichts gehört. Er ist ja auf einem Ohr drauf. Auf dem anderen hat er nur 30%. Geil. Oh Gott, ich habe nichts gehört. Warst du schon dran? Ja, Papa. Ich hatte gerade eine elementare Erfahrung, die war sehr wichtig und, wie du später merken wirst, richtungsweisend für mich. Mama fand es sehr schön und ein Lehrer kam später zu mir an und meinte so und hat mich so einen Arm genommen. Mit dem hatte ich vorher überhaupt nichts zu tun, nichts Emotionales. Der war so ein übertrieben strenger Biologielehrer. Er hatte mich so einen Arm genommen und meinte, behalt dir deine weiche Art. Und ich so, das ist mir jetzt schon unangenehm, was ich da gerade getan habe. Aber ich hatte das Gefühl, dass es für den Moment, um auch einen emotionalen Abschluss zu finden, für die Zeit genau richtig war.
Hat jemand diese Rede gefilmt mit so einem V8-Rekorder?
Nein, Alter, es gab schon Mini-DV und alles andere.
Okay.
Gab es Handys, die filmen konnten? Ich glaube schon.
Ganz hat jemand gefilmt? Kann man die irgendwo sehen, diese legendäre Rede?
Nein, und ich hoffe auch, meine Erinnerung hat sich so verklärt, dass es nur mir so wahnsinnig schön vorkam. Ein paar sind einfach nur zornig geworden, was der Stümper da oben macht. In meiner Erinnerung war es total schön und alle fanden es schön. Aber
das ist das Wichtigste.
Sind auch die Leute danach aufgestanden und haben applaudiert.
Ist okay.
Aber da hat sich eine Weiche in mir aufgestellt und es war weg ein Stück weit. Ne? Es gibt nicht den einen Moment in deinem Leben, wo sich alles verändert und du alles auf einmal anders machst, sondern es gab diesen Kritiker, der immer mich selber beobachtet hat beim Reden. Der war so, oh fuck, shit, es funktioniert. Und der andere so, der mir immer den Rücken stärkt, war, ja, ich habe an dich geglaubt. Es war richtig. Das war auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung.
Haben deine Eltern dich auch immer bestärkt in allem, was du tust?
Mhm.
Weil ich frage mich nämlich auch gerade, wenn ich so zurückdenke an viele Situationen, auch was ich vorhin beschrieben habe, dieses Ansprechen von Mädchen in meinem Alter damals, als ich in der 7., 8. Klasse war und dass ich mir gewünscht hätte, dass mein Vater mich da mehr unterstützt vorher oder mir mal zumindest ein paar Ratschläge gibt.
Kann ja auch Druck machen, ne, by the way.
Genau, und ich frage mich gerade, ist es nicht doch auch notwendig, dass Kinder und auch Jugendliche in dem Alter, auch gerade bei diesen Präsentationen, die man machen muss, immer vor allem positiv bestärkt werden und nicht, ja, war okay, war eine 3-. Ja, und man so mit so einem Gefühl geht, eigentlich habe ich mich so gequält hier. Und diese
Präsentation, ich finde 3-, Papa.
Das muss ich nicht nochmal machen. Dass man nicht eigentlich eher sagen sollte, hey, egal wie schlecht es war, egal wie miserabel deine Präsentation hier war, du hast es sehr gut gemacht. Um den Kindern und Jugendlichen den Weg zu ebnen zu, hey.
In der unrealistischen Wahrnehmung der Wirklichkeit.
Nein, es geht nicht. Ich will nicht dahin zu tendieren, dass ich einen lauter Gleichmacher trainiere. Es gibt natürlich bessere und schlechtere. Es ist ja ganz wichtig.
Natürlich.
Ja, es ist ja ganz wichtig auch zu sagen, hey, du bist in dem Bereich vielleicht nicht so stark und in dem.
Auch nicht.
Genau, du bist eigentlich in keinem Bereich stark.
Du taugst nichts.
Aber deine Geschichte, dass du dann am Ende auch an dich selber glauben konntest, obwohl du so einen starken Selbstzweifel hattest, glaube ich, musst vorher ja schon zumindest ein paar motivierende Faktoren gehabt haben, die von außen gekommen sind. Also gab es Lehrer, die dir gesagt haben, hey, gut gemacht, Jakob. Oder dein Vater irgendwann mal gesagt, ey, ich habe deine Präsentation gesehen. Die war ja total cool. Also und nicht immer nur 3-, 3-, 3-. So wie ich das zumindest bei mir wahrgenommen habe. Ich frage mich gerade, ob das nicht auch eigentlich wichtig wäre, eher in solchen schwierigen, und ich glaube für Jugendliche und Kinder ist es extrem schwierig, so aus sich rauszugehen und an sich zu glauben in solchen Situationen, weil um mehr geht's ja gar nicht in erster Linie, die dann auch am Ende nur dafür, dass sie es getan haben, also gerade dieses Präsentieren so stark zu loben, als hätten sie eigentlich eine Eins bekommen. Nicht den Inhalt zu loben, sondern einfach nur den Mut dahinter. Um irgendwann an den Punkt zu kommen, dass alle, sag ich mal, gleich mutig sind und man dann sagen kann,
du bist aber schlecht und du nicht.
Und deins war besser, deins war schlechter. Aber trotzdem hat es eine Qualität auf einer Ebene, die vor allem jetzt in dem Setting, es wird ein bisschen komplex, den Extrovertierten vorbehalten ist. Also jemand, der sowieso den Drang hat, sich nach außen zu präsentieren, hat in so einem Setting einen viel, viel größeren Vorteil als jemand, der sagt, ah, eigentlich fällt mir das total schwer, mich da vorne in den Vordergrund zu stellen. Aber wenn mich vielleicht Leute von hinten mehr pushen würden, würde mir zumindest dieser Step leichter fallen und danach kann man die Qualität dann nochmal bewerten von dem, was er da tut.
Vielleicht ist die Ausrede das Introvertiert.
Auf jeden Fall ist es die Ausrede. Ich habe lange darauf hingearbeitet, dass du das jetzt erkennst. Genau, das ist es.
Naja, das ist ja was, was du dir selber sagst, denn hey, meine Eltern haben nicht und es sind so viele externe Faktoren, die dafür zuständig sind, dass du nicht hast. Aber guck, wo du stehst. Du stehst ja irgendwo und irgendwo musst du auch ein Glaube an dich selber sein. Und ich glaube, dein Glaube an dich selber ist viel, viel größer als meiner. In ganz, ganz vielen Punkten. Und dann gibt es wieder Punkte, wo ich einen anderen Glauben an mich selber habe. Und wenn du fragst, welche Rolle haben meine Eltern dabei gespielt? Bei meinem Vater war vieles eigentlich Voraussetzung und selbstverständlich. Das heißt, es gab nicht so, Junge, das machst du gut oder ja, das hast du ganz, ganz klasse gemacht, ich bin stolz auf dich. Daran kann ich mich gar nicht so bildlich erinnern. Es kann sein, dass es das gab. Vielmehr gab es immer diesen unterschwelligen Unterton, du kannst alles machen,
ja,
was du willst.
Aber das alles ist das, was ich meine. Im Prinzip, meine ganze lange Rede, die ich gerade gehalten habe, beruht eigentlich auf dem, egal was du machst, du kannst alles schaffen und du wirst es gut machen, wie du es machst.
Nicht den letzten Satz.
Ah, den würde ich gerne aber auch hören.
Nee. Den musst du dir selber geben.
Nein.
Du kannst erstmal alles machen, war so das Ding.
Ja,
aber die Konsequenzen, du kannst alles machen und mal ausprobieren und wie es dann ausgeht, das definierst du und natürlich hängen da auch äußere Faktoren dran.
Aber du hast gerade gesagt, dein Vater hat gesagt, du kannst alles schaffen.
Ja, ich glaube, ich habe gesagt machen.
Schaffen.
Wir müssen nochmal kurz reinhören.
Wir hören uns gleich. Also du hast gerade, und du hast es auch schon mal gesagt, dieser pure Optimismus der Eltern, das ist auch keine Ausrede von einem Introvertierten, der das nicht miterlebt hat, zu sagen, hey, wenn du willst, kannst du alles schaffen. Den Weg dahin musst du natürlich teilen alleine gehen, aber ich glaube an dich, dass du das schaffen kannst.
Ja, es gab was anderes in meiner Familie, was extrem ermüdend war. Mein Vater hat nicht gesagt, du kannst alles schaffen, sondern wenn ich was Großartiges geschafft habe, war es immer so, ja, aber in 5 Jahren sehe ich dich da und da. Wie so ein Trainer, du läufst bei den Olympischen Spielen ein, gerade 100 Meter Sprint als erstes, kommst du durchs Ziel. Und das war das, worauf du mit deinem Trainer jahrelang trainiert hast. Und es kommt keine freudige Umarmung, kein Siegestaumel, sondern es kommt, aber in 4 Jahren sehe ich dich deine eigene Bestzeit unterbieten. Bei den Olympischen Spielen. Das war mein Vater. Es war nicht, ja, das hast du jetzt richtig gut gemacht, sondern, aber eigentlich sehe ich dich da und da.
Wir ruhen uns hier nicht auf Erfolg aus.
Erfolg ist nur ein kleiner Moment.
Das ist eine Momentaufnahme.
Das ist nichts. Nichts im Vergleich zu dem, was du irgendwann mal haben wirst, wenn du auf dein Leben zurückblickst, nachdem ich dich dein ganzes Leben lang getriezt habe. Aber das war auch was, wenn ich mir meine Entwicklung bis zum heutigen Stand angucke, ist es vielleicht eine der größten Entwicklungsaufgaben für mich, mich von dem Urteil meines Vaters zu befreien und selber an mich zu glauben. Weil erst wenn du anfängst, selber an dich zu glauben, brauchst du nicht mehr den Glauben von deiner Mutter und von deinem Vater oder von deinen Freunden. Das ist zwar schön und tut gut und auch von der Freundin das zu bekommen. Ich denke, eine Sache, woran meine letzte Beziehung gescheitert ist, dass meine Ex-Freundin nie an mich geglaubt hat oder zumindest es nie formuliert hat. Da gab es nie so ein Wow, krass, das hast du schön gemacht oder so. Sondern es war immer so, das hast du halt gemacht.
Wirklich?
Ja. Das ist extrem frustrierend gewesen in ganz vielen Aspekten. Also ich bin ja jemand, der das ab und zu mal braucht, also schon braucht, nicht ab und zu mal braucht.
War das auch beim Sex so? Hast halt gemacht.
War das beim Sex so? Also er hat mir immer gesagt, dass sie, und wir waren ja emotional krass tief verbunden, dass sie mit mir mit den schönsten Sex hatte, den sie jemals hatte. Aber ich glaube, sie hat nicht gesagt, den schönsten Sex. Mit denen. Also nicht den schönsten. Nee, den schönsten hat sie nicht gesagt. Safe nicht.
Das würde ich dir auch niemals sagen.
Wahrscheinlich ist es nicht gut, mir das zu sagen.
Nein.
Hatte ich mit ihr den schönsten Sex, den ich jemals hatte? Ich glaube, zu der Zeit war er sehr, sehr schön und intensiv.
Ist ja auch nur eine Momentaufnahme.
Alles ist nur eine Momentaufnahme. Glaubst du heute an dich selber?
Mhm, ja.
Ja?
Teilen.
Gibt es keine Situation mehr,
natürlich.
Was fordert dich heraus? Also was fordert dich so wirklich heraus bis aufs Mark?
Meine Leistung, die ich erbringe, vor anderen nicht rechtfertigen zu müssen, sondern das andere einfach zu akzeptieren, dass andere die auch annehmen als das, was es ist. Und nicht zu sagen, ja, wenn es jetzt nicht so gut geworden ist, dann liegt es da und da dran. Und außerdem habe ich, und Entschuldigung, also dass ich in so ein Rechtfertigungsmuster verfalle, um mir Türen offen zu halten, falls Kritik kommt, sagen zu können, es lag an den und den Gründen. Und es lag daran, dass ich vielleicht auch nicht ausgeschlafen bin. Das kann alles Mögliche sein. Und was mich auch immer noch sehr herausfordert, sind das Auftreten in der Öffentlichkeit vor Publikum. In dem Ausmaß, wie es wir mit Beste Freundin machen.
Und das bringt uns zu unserer Tour. Wir sind nämlich auf Tour 2021 und die Infos dazu, wo wir überall sind und wo ihr die Karten kriegen könnt, auf bestefreundinnen.de.
Also ich bin auch nicht ganz unglücklich, auch wenn ich mich darauf gefreut habe, dass die Tour verschoben wurde. Also es ist so ein Widerspruch in mir, weil ich einerseits krass Bock drauf habe und mich da auch gefreut habe, dass die stattfindet, aber es gibt auch so einen kleinen Teil von mir, der sagt, was du heute kannst besorgen, verschiebe ruhig auf morgen. Und so ist es auch mit der Tour. Es ist so, jetzt kann ich mich nochmal ein Jahr drauf freuen. Aber wenn die dann wieder kurz vor der Tür steht, denke ich so, oh nein, das wird erstmal wieder so unangenehm.
Boah, ich find's so geil.
Ja, das ist.
Es gibt keinen schöneren Moment eigentlich, um mit Leuten in Interaktion zu treten, mit Leuten, die den Podcast hören. Und du merkst einfach, dass man mit so vielen Menschen auf einer ganz merkwürdigen Wellenlänge, es ist so, als ob man mit Leuten befreundet ist, also und sich schon krass kennt, die man gar nicht kennt.
Mhm.
Ist ein super merkwürdiges Gefühl.
Ja.
Ich würde gerne nochmal auf dieses an sich selber glauben gehen. Eine Sache, warum ich selbstständig geworden bin und warum ich halt mich irgendwann gegen eine Festanstellung entschieden habe, war auch, dass immer mein Vater mir das vorgelebt hat. Es gibt immer noch Momente, die mich krass herausfordern. Und das ist meistens, wenn ich mir was ausdenke und ich weiß nicht, wie es in der Realität funktioniert.
Mhm.
Das ist jetzt mit dem neuen Podcast so. Und ich merke jeden Abend, wie ich mir so alles davor schiebe, um dieses Thema nicht bearbeiten zu müssen. So, dass ich erstmal alle E-Mails abgearbeitet haben möchte, dass ich erstmal alle anderen Sachen abgearbeitet haben möchte, um dann am Ende des Abends, wo ich keine Kraft mehr habe, mich dem zu widmen, das zu schneiden und zu gucken, wie ich die ganzen Teile baue, wie die Musik wird. Also dieses Gesamtwerk, was du kreierst und die Message, die du eigentlich rüberbringen willst, was das für ein Prozess ist. Ich merke, wie ich das immer wieder verschiebe, um mich nicht dem stellen zu müssen. Wie wird es von anderen Menschen bewertet, wenn sie das hören, dieses fertige Ergebnis, von dem ich denke, dass es die beste Version meiner selbst zu diesem Zeitpunkt wird. Weil wenn du dich nicht 100% anstrengst, kannst du immer sagen, ja, ich habe nicht 100% alles gegeben. Darum ist es jetzt halt nicht so geil geworden, aber das ist okay. Und natürlich finden das die Leute kacke.
Hey, raus aus meinem sicheren Fahrwasser. Das ist mein Fahrwasser, in dem du hier rumschipperst.
Also dann so, ich habe alles gegeben.
Der Wind stand perfekt, die Sonne hat geschienen.
Ich habe alles gegeben, das ist das Beste, was ich zurzeit zu bieten habe. Und wenn ihr das zerreißt, auch viele haben das Gespräch mit der Pornodarstellerin Vicky zerrissen, ne?
Nein, sie haben dich zerrissen.
Sie haben mich zerrissen. Also war halt die beste Version, die ich zu dem Zeitpunkt zu geben hatte. Klar kann man sagen, ich kannte sie schon vorher und vielleicht kamen manche Sachen ein bisschen übergriffig, aber ich hatte mit ihr schon ein, zwei Gespräche vorher. Aber es war die beste Version zu diesem Zeitpunkt, die ich zu geben hatte. Wenn das manchen nicht ausreicht, dann ist das so.
Aber ist auch nicht schlimm. Oder hast du Angst davor? Du hast mir doch mal gesagt, negative Kritik ist genauso berechtigt wie positive Kritik.
Man total. Muss
beides annehmen, aber man darf sich auch von dem einen nicht zu sehr beflügeln lassen und genauso darf man sich von dem anderen nicht zu sehr runterkriegen lassen.
Also eins ist, glaube ich, immer die Kritik von Menschen Abbild ihrer inneren Wirklichkeit. Also wenn jemand sich krass getriggert fühlt von einer Sache, dann denke ich mal, Grüße gehen raus an deine Mutter, Grüße gehen raus an deinen Vater. Weil es ist immer was, was jemand selber erlebt hat und seinen eigenen Kontext dort mit reinschiebt. Und mit diesem eigenen Kontext darauf guckt und das wiederum auf mich abstrahlt.
Ja.
Und trotzdem gucke ich mir natürlich auch Kritik in beide Richtungen an. Positive wie negative Kritik. Ich kann nicht sagen, dass es gar nichts mit mir macht, aber es ist nicht so, dass es mich krass zerrüttelt. Ich frage dich schon mal dann, hey, fandest du das berechtigt oder bin ich da mal wieder über die Stränge geschlagen? Also es ist nicht so, dass es gar nichts mit mir macht.
Ja.
Ich glaube, es wäre auch falsch, wenn es gar nichts mit mir machen würde, wenn ich so sage, fickt euch, und ich weiß, dass da ganz viele Anteile mit bei sind und einige Sachen haben ihre Berechtigung.
Hm.
Wie glaubt man mehr an sich selber?
Das Erste, was mir dazu einfällt, ist, dass man eigentlich, und das, wir hatten es ja gerade schon gesagt, auf die Meinung anderer scheißen sollte. Im ersten Step. Und dann, im zweiten Step, kann man die wiederum annehmen. Aber man sollte nichts tun oder Verhaltensmuster wählen, nur weil man glaubt, anderen damit gefallen zu können. Mhm. Und sich daraus dann seinen Glauben an sich selbst zu ziehen. Also zu sagen, hey, ich mache jetzt das und das. Wie findest du das? Ja, finde ich nicht so gut. Okay, dann mache ich es lieber doch nicht. Oder genau umgekehrt. Und daraus dann so eine Art Selbstbewusstsein und Glauben an sich selbst aufzubauen, ist, glaube ich, der falsche Weg. Dann lieber ein paar Mal Fehltritte sich leisten, wenn man Dinge tut und dabei sagt, hey, es ist meine Entscheidung und ich glaube, das ist der richtige Weg, weil ich an mich glaube und man dann auf die Schnauze fällt und dann auch noch welche von außen sagen, habe ich doch gesagt. Aber wenigstens weiß man dann, okay, ich habe es aber trotzdem für mich getan.
Ja.
Und ich musste den Weg gehen.
Das Problem ist, wenn man sein Selbstbewusstsein so von außen abhängig macht, dann ist es was, was ganz stark auch von außen schwanken kann, weil heute mögen sie dich, morgen mögen sie dich nicht mehr. Wenn das dein Benzin ist, das kann dir jeden Tag schnell abgedreht werden.
Ja.
Und das andere ist, wenn alle anderen es besser wüssten, dann würden alle anderen es besser machen.
Ja.
Es wissen anscheinend auch nicht so viele Menschen besser. Sonst würden die das alle besser machen.
Mhm.
Und das ist das Zweite, finde ich immer. Für mich sind es nicht versuchen, das nächste große Ding zu machen, sondern erstmal kleine Schritte gehen und sich in den Sachen auszuprobieren. Nicht versuchen, das nächste große Ding perfekt zu machen, sondern einfach erstmal machen und dann zu gucken, was passiert. Ja. Also lieber was machen und dafür harte, negative Kritik kriegen, als es gar nicht zu machen.
Ja.
Klar, haben wir eine andere Feedback-Kultur hier in Deutschland. Klar, haben wir oft medial erlebt eine andere Feedback-Kultur. Da ist immer gleich so, nein, der darf nie wieder irgendwas machen. Der hat das und das gemacht. Und ich, okay, wenn man jedes private Gespräch, nein, aber der redet in der Öffentlichkeit. Der hat sowas gesagt. Der darf nie wieder. Ich so, okay, das ist ein ausgewogenes Verhältnis von, hier darf man auch aus seinen Fehlern oder aus seinen Dingen lernen und sich in der Interaktion erkunden und auch spiegeln und gucken, wohin die Reise für einen geht und das dankbar aufnehmen, wenn jemand wirklich liebevolle, wertschätzende Kritik für einen hat. Weil eigentlich wird man total oft abgeschnitten und sagt, ey, das war so kacke, du darfst jetzt nie wieder. Und das gehört da nicht hin.
Mhm.
Also es schafft nicht einen Nährboden für einen positiven Umgang miteinander. Lass uns mal gleich noch eine Hörermail vorlesen. Ich habe sie mal mit unerfahrener Rammler betitelt. Und bevor wir zur Hörermail kommen, ihr wisst ja, ihr könnt uns abonnieren auf Amazon Music, auf Deezer, auf Spotify und auf iTunes. Und genau hier freuen wir uns über eine Bewertung. Von einem Stern bis fünf Sternen ist alles drin und wir freuen uns über alles, was ihr in unseren kleinen Hut schmeißt. Und unsere Hörermail kommt von Barbara. Hallo lieber Max, hallo lieber Jakob. Nach vielen Jahren Single habe ich nun einen tollen Mann kennengelernt. Ich fühle mich sehr gewertschätzt von ihm und wir können stundenlang reden ohne Langeweile, die ich sonst immer schnell bei Männern verspüre. Das Problem ist nur, ganz nach dem Motto von Lily Allen's Song Not Fair, dass er sich einfach nur meine Geilheit zunutze macht, ohne Leidenschaft dabei, einfach in mich reinlümmelt. Ich komme nur klitoral, nicht vaginal. Das
mich weiß reinlümmelt? Ich habe sofort ein Bild vor Augen.
Schön. Hast du komische Begriffe für männliches Sperma? Ich habe ein paar. Adonis Aioli. Kerlekäfir. Das ist richtig widerlich, ne? Casanova Creme Fraiche.
Die hast du von mir.
Natürlich.
Die hab ich gefunden. Aber ich habe sie natürlich auch nicht ausgedacht.
Männermolke.
Fand ich auch gut.
Oder Rabaukenremoulade.
Ja, das war mein Liebling. Das hat so was Jugendliches.
Was richtig widerlich ist, ist Maca-Mayonnaise.
Das kenne ich gar nicht.
Habe ich Samenschlons schon gesagt?
Hm.
Richtig widerlich alles, ne?
Rabaukenremoulade wäre auch ein schönes Label. So ein Podcast-Label.
Ich finde Lachs-Kaviar ist am besten. Aber Kaviar hat auch immer so ein bisschen was von Bukake-Party. Kommen wir zurück zu Barbara. Ich komme nur klitoral, nicht vaginal, das weiß er. Das weiß er, das habe ich ihm schon einige Male gesagt. Darum würde ich gerne davor oder währenddessen mit Handeinsatz oder ähnlichem zum Höhepunkt gebracht werden oder während dem Sex mich selber zum Höhepunkt bringen, was ich ihm auch gefeedbackt habe. Dazu mein Beispiel. Ich habe ihn geritten und mich dabei selbst stimuliert. Auf einmal dreht er mich einfach um, nimmt mich aus der Reiterstellung, bimst mich in Missionarstellung und rammelt heftig drauf los, bis er zum Höhepunkt kommt. Ich war völlig frustriert und irritiert. Das Beste wäre gewesen, ihn einfach wegzustoßen und somit auch seinen Höhepunkt zu verhindern. Ganz nach dem Motto, wie du mir, so ich dir. Dazu muss ich sagen, dass ich seine zweite Frau bin, mit der er schläft. Wir beide sind 29. Ich bin sehr erfahren in dem Thema. Wie bringe ich ihm mein Bedürfnis bei und kann klarer mit ihm sprechen? Und kann man jemandem Leidenschaft überhaupt beibringen?
Oh, das ist eine gute Frage.
Kann man Leidenschaft jemandem beibringen?
Schwer.
Wirklich? Schwer?
Ja, ich glaube schon, schwer.
Wow, also gut, nimm mal den Step von deinem ersten Mal bis zu deinen heutigen Bimser-Fähigkeiten. Würdest du sagen, du hast in der Spanne was gelernt?
Ja, dass man zum Einfädeln des Lachses die Hände benutzen sollte.
Ja, und über das?
Ja, dass man auch Leidenschaft lernen kann. Aber ich glaube, es gibt trotzdem eine Tendenz zu jemandem, der eher so jemand ist, der ja sich Zeit nimmt und viel küsst und den Hals liebkost und da sehr
viel. Das hat auch nichts unbedingt mit Leidenschaft zu tun, sich in das Erlebnis reinfallen lassen zu können, also sich in diesen Sex reingeben zu können.
Ist das dann Leidenschaft?
Ja, natürlich. Das hat was damit zu tun, ob es dir scheißegal ist, ob du gerade laut stöhnst oder nicht. Es hat was damit zu tun, dass du es gar nicht mehr hörst, dass du gerade stöhnst wie so ein Ochse und die Fenster auf sind. Das ist Leidenschaft.
Ah, okay, ja.
I don't have it.
Das kann man, glaube ich, nicht so leicht lernen.
Nein, das kann man auch nicht lernen. Das hat was mit Loslassen zu tun.
Genau.
Aber gut, kann man Loslassen lernen?
Ja.
Ja, okay, wie macht man das? Und das ist, glaube ich, vielleicht, also er lässt schon ganz schön los, Barbara. Und er könnte noch ein bisschen mehr lernen, bevor er loslässt, einfach mal nicht nur auf seine, ich mach das hier fertig Ding.
Das ist ein Rammler. Und der wollte am Ende kommen. Also
ich kann es ein ganz bisschen nachvollziehen. Ja. Also ich hatte auch letztens eine Situation mit einer Frau, wir haben bestimmt schon 5 Mal miteinander geschlafen, ich bin kein einziges Mal gekommen. Und ich weiß, dass ich halt von relativ starken Reibungen komme. Also ich glaube, jedermann, aber manchmal habe ich das Gefühl, bei mir ist es nochmal leider ein bisschen stärker. Und wir haben dann ziemlich heftig miteinander geschlafen. Es war nicht so, dass ich mein Ding durchgezogen habe, aber
es musste halt einfach sein.
Nein, es hört sich falsch an. Vielleicht macht er das, vielleicht kann er anders nicht kommen.
Ja, es war auch so meine Vermutung, dass er am Ende halt für sich gesagt hat, okay, ich bin jetzt hier an einem Punkt.
Wo es, hier geht es nur noch nach vorne oder nach hinten. Es
ist eine Einbahnstraße, für mich zumindest. Und hier muss schnell gefahren werden. Es ist eine Einbahnstraße, in der man 100 fahren darf.
Hey, wie rücksichtslos ist es aber eigentlich, wenn du gerade geritten wirst von einer Frau, die du merkst, dass sie die Hand angelegt hat, die macht es ja, ja zum Spaß, aber wirklich auch zum Spaß. Also ich wollte gerade sagen, nicht zum Spaß, aber sie macht es zum Spaß,
ja,
für ihre eigene Befriedigung. Und dann nimmst du sie, um sie dann in Missionarsstellung durchzuhämmern, bis du kommst. Was für eine abgefuckte Sache ist das? Findest du nicht? Also ja, wenn das einmal vorkommt, ja, okay. Und wenn man auch diese Art von Sex miteinander lebt, aber jedes Mal so eine Nummer?
Ja, nicht jedes Mal. Also es ist auch für mich eine Frage der nonverbalen Kommunikation. Also das scheint ja so abgelaufen zu sein, dass sie nicht verstanden, was hier passiert und er auch nicht irgendwie signalisiert hat, hey, diese Position ist für mich gerade nicht so passend, ich würde gern was anderes probieren. Sondern das ist ja wirklich so nach dem Motto, hey, zack.
Jetzt bin ich dran.
Wrestling-Style,
my turn.
Wrestling-Style umgedreht.
Du hattest deine Minute.
Und ich glaube, darum geht es eher. Also es geht eher um so diese kleinen Zwischennuancen, die ja nicht stattgefunden haben, damit sie vielleicht auch versteht, hey, er möchte was anderes und er vielleicht signalisiert, können wir vielleicht eine andere Position wählen, ich hätte es gerne ein bisschen heftiger. Also es darf ja auch Zwischenschritte geben und diese Zwischenschritte wurden ja einfach ausgelassen. Und das macht natürlich für die Frau in dem Fall extrem unerotisch, unlustig, wollte ich gerade sagen. Also sie verspürt dann einfach keine Lust mehr, weil sie sich denkt, hey, der macht hier nur sein Ding und hat er auch nur gemacht, der hat nur sein Ding gemacht. Und ich denke, wenn ich deine Situation, die du gerade beschrieben hast, mir nochmal vorstelle, wird es ja wahrscheinlich ein gemeinsamer Konsens gewesen sein. Du wirst ja nicht auch einfach deine Partnerin, die dich gerade...
Wir haben auch nicht die Stellung gewechselt.
Ja, also das wird ja schon in irgendeiner Form...
Wir sind gleich in Missionarstellung gestartet.
Und dann die wieder rausgekommen.
Hier haben wir die Sache angefangen, hier bringen wir sie auch zu Ende. Nein, genau. Er ist ein krasser Körpersprachenlegastheniker.
Ja.
Also
genau.
Er weiß null, deine Körpersprache zu lesen. Kann man ihm das beibringen? Ja. Muss er dabei mehr lernen als andere? Ja. Braucht er eine deutlichere Sprache? Ganz klar. Das zeigt er dir mit seinem lebendigen Beispiel, dass er hier total auf deine Hilfe angewiesen ist und du kannst die Chance ergreifen, ihn ein für alle Male besser zu machen für die Frauen, die kommen. Nach dir. Nein, aber wirklich, also wenn, du wirst einfach, und das ist das Problem, wenn man Dinge nicht ausspricht, man frisst sie in sich hinein und sie werden größer und größer. Es ist nicht so, dass wenn man sie runterschluckt, dass sie dann weggehen.
Nee.
Gerade nicht bei sowas. Es ist so, dass sie sich ansammeln und irgendwann eskalieren Situationen, die eigentlich nicht zum Eskalieren gedacht sind. Sie sind dann nur Auslöser für etwas, was du schon seit Tagen, Wochen und Monaten in deinem kleinen Rucksack hinter dir herschleppst.
Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, ärgerst du dich eigentlich gar nicht so sehr über ihn, sondern ich glaube noch viel mehr über dich, dass du in der Situation eben nicht reagiert hast, so wie du es in der Mail jetzt geschrieben hast, nämlich hätte ich das vielleicht beenden sollen, hätte ich da vielleicht auch was sagen sollen. Und ich glaube, ja, du hättest. Und wenn du in dem Moment verspürst, hier stimmt gerade was nicht, das will ich gerade eigentlich überhaupt nicht, musst du nicht liegen bleiben, dich durchhämmern lassen und nur damit er kommt, sondern gleich in dem Moment, hey, Moment mal, wenn er
gerade nicht.
Genau, wenn er auf die körperlichen Signale, gerade wenn er erst mit einer Frau geschlafen hat, anscheinend auch noch nicht richtig zu lesen weiß, muss er es halt verbal zu spüren bekommen.
Und oder physisch, also ich meine, er ist dich ja übergangen.
Ja,
kurz
aber
bevor er kommt, musst du dich wegrobben. Also so, du merkst, er kommt, robbst du dich weg, fest an seinen Lachs und hältst die Spitze einfach so, während er kommt.
Und wieder bei der ungeöffneten Leberwurst werden.
Und hier schließt sich der Kreis zu Max' Vater, der die Leberwurststulle reinbringt, die noch reingedrückt werden muss. Nee, genau das ist es. Und du fragst jetzt, wie bringe ich ihm meine Bedürfnisse noch klarer bei? Die Frage ist, möchtest du das? Wenn du die Antwort dazu hast, und ich glaube, die ist ja, dann ganz klar, bevor der Sex stattfindet, einmal darüber reden. Und wenn das dann immer noch nicht schnallt beim Sex, eine klare Linie ziehen. Natürlich will man sich gegenseitig nicht verletzen und will die Bedürfnisse des anderen nicht verletzen und will den anderen überhaupt nicht verletzen. Und man möchte dieses intime Gefühl, was man miteinander lebt, auch nicht zerstören, weil ja alles gerade so schön ist, nur dieser eine kleine Aspekt. Aber wenn sich das Ganze zerstören lässt durch klare Worte, dann ist doch alles nur eine Illusion, oder?
Allerdings.
Und darum ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass du sehr klar ansprichst, worauf du stehst, was du möchtest, was du nicht möchtest. Und wenn er es mit so einem klaren Gespräch nicht checkt, dann musst du dabei einfach deine Linie ziehen und sagen, du.
So nicht, mein Freund.
So nicht. Halt dir deinen fucking Lachs zu, wenn du noch einmal das abziehst. Wenn die Männermolke wieder den anderen Weg wählt in den Körper, das ist kein angenehmes Gefühl. Hast du schon mal an dich selber abgespritzt? Nein, noch nicht? Hier. So. Liebe Barbara, viel Spaß auf diesem Weg. Und es wäre auch noch schöner, wenn alles gleich perfekt wäre. Also, wo kämen wir da hin? Und falls ihr irgendwann mal eine Situation in naher Zukunft habt, wo ihr merkt, ihr werdet unsicher, denkt an diesen kleinen Pimpf, an Jakob aus Beste Freundinnen, der sich in die Hose gemacht hat, als er zu dem Abiturspult gegangen ist und diese Rede halten wollte, die er sich selber ausgedacht hat.
Bald zu sehen auf Instagram. Bis dahin. Wir wünschen euch was.
Das waren Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Soundcloud, Deezer, YouTube und in deinen schmutzigen Gedanken.